Thomas sitzt in der ersten Reihe, ihr könnt ihn nicht sehen, ich kann ihn sehen und er schaut mich freundlich an, denn ein lächelnder Blick, ein freundlicher Blick, ja, stärkt die Glieder. Es war vor einigen Jahren, an einem heißen Sommertag, war noch viel wärmer wie gestern, da war ich bei uns zu Hause nach Feierabend, habe ich noch den Rasen gemäht, bin hin und her gefahren, habe hier alles schön gemacht. Danach war er richtig verschwitzt und verklebt. Und jemand hatte mir zuvor ein Bier geschenkt und ich wusste, bei mir im Kühlschrank, da befindet sich noch ein kaltes Bier. Und ich habe mich gefreut, dachte, okay, Feierabend, Rasen ist gemäht, jetzt gönne ich mir noch ein schönes kaltes Bier. Ich bin zum Kühlschrank gegangen, habe das Bier geholt, habe mich in den Garten gesetzt, habe das Bier geöffnet und einen Schluck genommen und ich habe etwas erlebt, was ich nie zuvor bisher erlebt hatte und auch nie wieder danach. Thomas würde sagen, er hat solche Apfelerfahrungen immer wieder mal gepredigt, er erinnert euch, eine Explosion der Sinne. Ich würde sagen, Explosion der Sinne ist eine absolute Untertreibung dessen, was ich da erlebt habe. Ich bin da, das war wirklich krass, eingetaucht in ein Universum. Ich bin über das Getreidefeld geflogen mit dem Wind. Ich habe gehört, wie der Wind den Ähren, was der denen zuflüstert. Ich habe die Feuchtigkeit der Erde, die aufsteigt, gespürt. Den spelzigen Geschmack des Getreides im Mund. Das kalte Quellwasser. Die Mühe des Braumeisters. Und ich war in der tiefen, dunklen Ruhe des Gärtanks. Alles auf einmal. Das war wirklich unglaublich. Ich habe gedacht, ich spinne. Das kann nicht sein. Und dann nehme ich die Flasche und denke, wer um Himmels Willen kann so ein Bier brauen? Und ich drehe die Flasche, ich drehe sie, wie sich das Etikett sehen kann. Und dann lese ich von einer Brauerei, die mit M beginnt und mit Eckhartzer aufhört. Das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wie kann man nur so gutes Bier machen? Tatsächlich habe ich in dem Moment gedacht, ich werde nie wieder ein anderes Bier trinken. Das ist so überragend, so viel anders, so viel besser, so viel ganzheitlicher, was ich da geschmeckt habe, ich werde nie wieder ein anderes Bier trinken. Beim nächsten Mal, als ich von diesem M. Eckhartzer Ding getrunken habe, wurde ich enttäuscht. Ich habe das nie wieder später erlebt, diesen Geschmack, diese Erfahrung. Ich habe dann doch recht viel Bier getrunken und ich war immer auf der Suche. Ich war immer auf der Suche nach diesem Geschmack. Ich habe es nie wieder erlebt, nie wieder hinterher erlebt. Und ich dachte, ja, vielleicht ist die falsche Sorte, vielleicht soll ich mehr Helles oder mehr Weizen oder mal mehr ungefiltertes, wie heißt es jetzt schon wieder? Ich bin so aufgeregt. Waldhaus, Thomas ist ja da, hat ja da noch einen kleinen Vertrag nebenher laufen, macht ja da noch ein bisschen Werbung. Ich habe es nicht wieder erlebt. Und nach einigen Jahren habe ich verstanden, ich glaube, das lag gar nicht am Bier, das war was anderes. Es sind inzwischen nur noch zwei Theorien übrig, was das war. Die erste Theorie stammt von unserem ältesten Sohn. Er sagt, Papa, ich glaube, da hat jemand aus der Nachbarschaft was geraucht und du bist mit deinem Rasenmäher da reingefahren und warst irgendwie high. Jetzt, wer unsere Nachbarn kennt, der weiß, eigentlich scheidet die Theorie aus. Es bleibt eine Theorie noch übrig, nämlich, dass an diesem Tag bei uns im Garten der Himmel ein Loch hatte. Anders kann man es nicht sagen. Da war ein Loch im Himmel. Und ich habe den Geschmack der Ewigkeit genossen. Ich hatte das große Privileg, für einen Moment zu kosten, wie Bier in der kommenden Welt schmecken wird. Jetzt, ihr lacht. Das ist bitter ernst, das war eine mystische, spirituelle Erfahrung. Also wirklich, ich glaube, mir wurde geschenkt, dass ich für einen Moment wirklich die Zukunft kosten durfte und erleben, wie das mal sein wird. Das war die ultimative Erfahrung. Ich habe alles geschmeckt, alles gleichzeitig. Das war wirklich enorm. Da war für einen Moment bei uns im Garten ein Loch im Himmel. Wir sind ja in dieser Predigtserie über unsere Werte und die letzte Predigt heute geht über den letzten Wert, der heißt Zukunftskraft. Und diese Zukunftskraft beschreibt nichts anderes, als dass es Orte gibt, wo der Himmel ein Loch hat, wo man heute schon die Ewigkeit schmecken kann, wo man heute schon schmecken kann, wie es in der kommenden Welt einmal sein wird, wo man das heute erleben kann. Und ein Ort, wo man das erleben kann, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Da, wo Menschen, die Jesus hinterhergehen, die mit Jesus leben, die Gott anbeten, zusammenkommen, da wird die Zukunft vorweggenommen. Da wird heute schon Himmel gelebt. Da kann man den Himmel kosten und schmecken. Da bekommt der Himmel ein Loch. Und ich weiß, Thomas, das war eines deiner Kernanliegen und ist ein, ich bin schon nicht gestorben, es ist eines deiner Kernanliegen. Und nur wenn du nicht mehr bezahlt wirst, wirst du dieses Anliegen ja weitermachen. Jetzt zahlen halt andere für dich. Ist umso besser für unsere Gemeindekasse. Aber das Thema bleibt ja. Du hast es anders formuliert. Du hattest hier eine Predigt von Gemeinde als Vorzeigestadt, gell? Das war da, so hast es du formuliert. Aber es gibt hier einen Ort, da kann ich den Himmel bereits erleben. Da kann ich ihn kosten, da kann ich ihn schmecken, da kann ich ihn erfahren. Und das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Und es gehört zu deinem Verdienst, Thomas, das meine ich wirklich so, dass du an dieser Idee, dass du da nie losgelassen hast, dass du da konsequent von allen Seiten rumgetüftelt und überlegt, wie kann es gelingen, den Himmel hier zu kosten und erfahrbar zu machen. Gemeinde als Vorzeigestadt, da hast du uns geprägt. Es ist wie eine Stadt, wo man die Zukunft, die kommende Welt Gottes erleben kann. Da werde ich jetzt noch ein paar Dinge dazu sagen. Aber ein Bild, das mir noch kam, wo finden wir dieses Bild der Vorzeigestadt, vielleicht auch für junge Leute? Tatsächlich bei Herr der Ringe oder bei dem Hobbit gibt es auch so einen Moment, da tauchen wir jetzt mal nur ganz kurz ein, da kommen nämlich auch viele Zwerge vor, wir sind ja auch kleine Leute hier, die wir hier arbeiten, mit Blick auf die zukünftige Welt. Schaut mal hin. Natürlich sehr pathetisch, gell? Und so der erhebende Musik. Aber das Bild ist genau das. Mitten in einer dunklen und sterbenden Welt gibt es einen Ort. Gibt es einen Ort, der vom Himmel, der von der Ewigkeit geprägt ist. Frodo, der ja krank ist bei Herr der Ringe, der kann nur in dieser Stadt geheilt werden. Nur dort findet er Heilung. Es gibt diesen Ort. Und dieser Ort ist die Gemeinde, ist die Kirche. Da hat Thomas uns stark geprägt. Und Jesus sagt es ja folgendermaßen in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, ihr seid das Licht der Welt. Und dann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das geht nicht. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie irgendwo in einen Schrank hinein oder sonst was, sondern auf das Lampengestell, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt, nicht du, nicht ich. Wir sind nicht klein, ganz viele einzelne kleine Lichter, sind wir vielleicht auch. Aber hier, Jesus betont hier die Summe, die Gemeinschaft, das Kollektiv macht's. Die Gemeinde, die Gemeinschaft hat Ausstrahlung und Strahlkraft. Es sind nicht die Werke des Einzelnen, sondern es sind unsere gemeinsamen guten Werke. Auch wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben, das leuchtet mitten in einer dunklen Welt, strahlt es in den Himmel hinein, in die Welt hinein, gibt den Menschen Hoffnung, Licht und Orientierung. Und wenn ich deine Aufgabe der letzten 30 Jahre beschreiben würde, Thomas, dann würde ich sagen, du warst Stadtplaner. Vorzeigestadtplaner. Ich habe hier ein Bild von unserem Vorzeigestadtplanungsteam. 3 Personen haben da gearbeitet. Dr. Thomas Daubald, der hat ja seine Doktorarbeit über Gemeindebau geschrieben, war hier der Hauptplaner. Dann Dr. Med Lukas, der hat ja die Apostelgeschichte verfasst. Wer Gemeinde denkt und plant, der kommt um Apostelgeschichte nicht drumherum. Und da dachte ich, wenn der Heilige Geist der einzige Nicht-Akademiker ist, das kann ja wohl nicht sein. Deshalb Dr. Heiliger Geist. Er ist die Kraft, er ist die Energie, von ihm kommt die Kreativität, damit diese Stadt hier geplant werden kann, diese Vorzeigestadt, die Lindenwiese, die Gemeinde. Und ich habe jetzt das Vorrecht, in 15 Minuten, das ist natürlich viel zu kurz, noch ein paar Akzente darzustellen, die du gesetzt hast, Thomas, die du uns geschenkt hast. Wir leben unvollendet und so bleibt halt auch die Predigt unvollendet. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Was soll ich denn nach 20 Jahren im selben Büro, 20 Jahren im selben Team, 20 Jahren so viel intensiv, das in 15 Minuten, also pro Jahr bleibt man nicht mal eine Minute, das ist unmöglich. Gell? Sieh es mir bitte nach, es bleibt unvollendet. Aber so ist ja auch Gemeindebau, das bist du ja gewöhnt. Aber ein paar Akzente hast du gesetzt und die werde ich uns jetzt mitgeben. Das Erste, es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Städte geplant werden, tatsächlich. Das gibt es ja durch die ganze Geschichte hindurch. Thomas ist ja Badener und die ehemalige badische Hauptstadt ist auch eine geplante Stadt. Der Karl, der war im Wald und hat geruht und hatte die Vision einer Stadt, die sah so aus. Gell? Und das habe ich schon in der Schule gelernt, die Karlsruhe ist geplant als eine Fächerstadt. Also in der Mitte steht das Schloss und da sitzt der Markgraf oder was auch immer der war zu seiner Zeit im 18. Jahrhundert. Alle Wege richten sich ganz zentral auf die Mitte hin aus. Und ich finde, Thomas, ein Akzent, den du gesetzt hast, den er vielleicht gar nicht so stark wahrnimmt, so im allgemeinen Getümmel, ist, dass du konsequent darauf geachtet hast, dass diese Gemeinde hier, dass dieser Ort hier ausgerichtet ist auf die Person Jesus. Nicht auf irgendwelche Menschen oder Anführer, oder, sondern konsequent auf die Person Jesus. Und die Straßen sind nichts anderes als das Gebet. Die Lindenwiese ist eine betende Gemeinde. Wir sind wirklich eine betende Gemeinde. Und egal wo ich bin, und da hast du drauf geachtet, das Gebet, der Blick auf Jesus ist immer nur einen Schritt weit entfernt. Ich muss nur kurz aus dem Block austreten und schon kann ich wieder in Beziehung zu Jesus treten. Das war dir wichtig. Immer den Blick auf Jesus halten. Beten, miteinander im Gebet sein, als Einzelner im Gebet sein, sich an Jesus zu orientieren, seine Ideen in diese Stadt hineinzugeben. Man könnte sagen, die Lindenwiese könnte demnach auch Thomas Ruhe heißen. Das klingt schlecht. Lassen wir das. Aber ich habe die letzten zwei Wochen von deinem bezahlten Dienst waren gebeten. Montag vor zwei Wochen Visionsgebet, Dienstag dann Frühgebet und Mittwoch dann anderthalb Wochen im Gebet und jetzt wieder zurück. Reden geht ja noch, habe ich vorher schon gehört. Aber du hast ein Zeichen gesetzt. Die letzten zwei Wochen meines Dienstes sind Gebet. Es geht darum, dass diese Stadt eine Stadt des Gebets ist, dass sie ausgerichtet ist, zentral auf die Person von Jesus Christus. Und da hast du wirklich stark geprägt und es stark hineingegeben, ohne dass man das vielleicht so im allgemeinen Getümmel wahrgenommen hat. Ich habe das sehr oft gesehen von meinem Büro aus, wie du dir die Bibel geschnappt hast und dann da Richtung Wald gelaufen bist. Habe ich am Samstag gedacht, das mache ich jetzt auch mal, gerade so wie du. Mal gucken, wie sich das so anfühlt. War gut, war sehr gut. Wichtig, wichtig. Gemeinde als Vorzeigestadt ist immer eine betende Gemeinde, ausgerichtet auf die Person von Jesus. Einen anderen Akzent, den du gesetzt hast, würde ich so bezeichnen, dass wir eine Stadt der Barmherzigkeit sind. Eine Stadt der Barmherzigkeit. Ich habe diese Barmherzigkeit hier am stärksten erlebt, als ich in meiner größten Krise war. Ich habe das schon hier und dort erzählt. Ich hatte vor einigen Jahren wirklich eine schwere Glaubenskrise. Also ich hatte den Eindruck, ich bin kein Christ mehr und ich will auch nicht mehr Christ sein. Jetzt habe ich ja das Privileg, dass mein Beruf ja Christ sein ist. Ich bin ja Berufschrist. Thomas ist jetzt nicht mehr Berufschrist, jetzt ist ein ehrenamtlicher Christ oder wie auch immer das bezeichnet, wie ich war. Ich wurde dafür bezahlt. Und ich hatte wirklich eine schwere, schwere Glaubenskrise. Ich konnte nimmer und ich wollte nimmer, vor allem nicht mehr Christ sein in diesem, sage ich mal, in dieser freikirchlichen Ausprägung. Also vielleicht, ich gebe euch mal eine Ahnung, wie sich das anfühlt. Stellt euch vor, Uli Hoeneß wacht morgens auf und dann spürt er tief drin, ich bin Dortmund-Fan. Und dann unterdrückt er das mehrere Tage lang, aber es wird immer mächtiger. Ich bin Dortmund-Fan. Ich bin Dortmund-Fan. Stellt euch mal den Konflikt vor. Oder Friedrich Merz, mitten im Bundestag bei einer Sitzung merkt er, ich bin eigentlich ein Grüner. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ein Grüner. Ich bin falsch hier. So, das war so dieses Gefühl. Das war dieses Gefühl. Ich gehöre hier nicht mehr her. Ich bin kein Christ mehr. Das hat nicht mehr gepasst in diesem Moment. Und ich bin zu Thomas gegangen und gesagt, Thomas, ich glaube, das hat keinen Wert mehr. Ich glaube, ich bin kein Christ mehr und das kann man hier nicht, das passt hier nicht. Ich kann hier nicht auch noch irgendwie vorne hinstehen und das irgendwie anführen, das geht nicht. Und er hat gesagt, jetzt tu mal langsam, so seine Art, tu mal langsam. Schreib mal auf, was du glaubst und schreib mal auf, was du nicht mehr glaubst. Was ich glaube, war eine kleinere Liste, was ich nicht mehr glaube, war die größere Liste. Da gehen wir in die Gemeindeleitung und dann besprechen wir das Ganze. Und so sind wir in die Gemeindeleitung gegangen und wir haben das alles angeschaut und die Gemeindeleitung hat gesagt, naja, das, was du glaubst, das reicht uns. Und den Rest glauben wir für dich. Das reicht, das können wir für dich übernehmen. Das war so gut, das war so ein Geschenk, gell? Das war so außergewöhnlich, diese Barmherzigkeit da zu erleben und nicht die Verurteilung, die ich von anderen Menschen natürlich schon erlebt habe. Ja, was, du willst Pastor sein, das geht ja gar nicht und so weiter. Diese Barmherzigkeit zu erleben war das größte Geschenk, das ich auf meiner geistlichen Reise mit Brüdern und Schwestern bisher erlebt habe. Und das ist deine Prägung. Natürlich hast du das nicht erfunden. Lukas sagt ja, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber du hast Wert darauf gelegt, dass wir das auch leben, was da steht. War für mich ein ganz großes Geschenk. Und mit der Barmherzigkeit ist es ja so eine Sache. Wenn man schwach ist oder sich nicht wehren kann, viele Jahre war ich irgendwie nicht so richtig in der Lage, mich zu wehren. Dann ist Barmherzigkeit oft die Flucht nach vorne, weil ich habe gar keine Alternative. Wenn ich mich sowieso nicht durchsetzen kann und reinhauen kann, dann bin ich halt barmherzig. Dann wird quasi meine Schwäche noch gesalbt. Bei Thomas ist es eben nicht so. Seine Barmherzigkeit kommt nicht aus der Schwäche raus, gell, weil er einfach alles durchlaufen lassen muss, weil er sowieso weil er nicht führen kann und weil er keine Ansage machen kann. Er kann es. Er kann Ansage machen, er hat die innere Kraft, er kann führen. Wenn dann jemand barmherzig ist, und so ist er übrigens bei Gott auch, dann hat es eine ganz andere Kraft. Wenn jemand reinhauen kann und es eigentlich auch gern würde und dann darauf verzichtet, das ist Barmherzigkeit. Das ist echte Barmherzigkeit. Alles andere ist nur Schwäche. Das ist Barmherzigkeit. Und da hast du uns geprägt, ein Abbild von Gott, eine gute Prägung. Das lebt, finde ich, in dieser Stadt, in der Lindenwiese. Eine andere Prägung, die du uns mitgegeben hast, ist, dass die Lindenwiese eine Stadt ist, die den Frieden liebt. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Das war und ist ein Kernanliegen von dir, weil du selbst auch den Frieden liebst. Eine Stadt, die den Frieden liebt. Wer noch zu den Menschen gehört, die noch als Jugendliche bei Thomas Dauwald als Jugendleiter waren, da sind ein paar dabei, ich gehöre da zum Beispiel dazu, erinnert euch vielleicht noch, er hat dann sowas eingeführt, wie das hieß Shalomfest. Der Hintergrund ist folgendes, ich glaube, Thomas, du magst keine dreckigen Städte, unaufgeräumte Müllhalden, Ratten, die drum rumlaufen, Hinterhöfe, die man verschämt abdeckt oder absperrt. Das magst du nicht. Und das magst du noch viel weniger auf Beziehungsebene. Bei uns im Dorf gibt es einmal im Frühling, das heißt Dorfputzete. Da schickt man dann vor allem die Kinder raus und die lesen den ganzen Müll zusammen und dann zieht man die alten Fahrräder aus dem Bach und so weiter und dann kommt alles weg. Dann ist alles wieder sauber. Und dieses Shalom war nichts anderes als eine Stadtputzete. Da geht man nun mal durch die Beziehungen, überlegt sich, ist alles gut zwischen uns, herrscht da Friede, ist da Shalom oder ist da noch was zu klären? Muss ich da noch was aufräumen? Muss ich mich vielleicht entschuldigen oder muss sich jemand bei mir entschuldigen? Müssen wir noch was besprechen? Das hast du wie institutionalisiert. Und so gab es einmal im Jahr oder öfters dieses Shalomfest. Und das war eine ganz erhebende Erfahrung, dann miteinander diesen Shalom zu feiern. Da hatte der Himmel plötzlich ein Loch. Wenn man den Frieden gespürt hat und gewusst hat, ich bin Teil von einer Gemeinschaft, wo es gut ist. Da redet keiner schlecht über mich, da hat keiner ein Problem mit mir. Ist nicht alles gut, in dem Sinn, dass wir alle vollkommen sind, aber unsere Beziehungen sind in Ordnung. Wir leben im echten Frieden, wir leben im tiefen Shalom. Das hast du uns mitgeschenkt und es hat auch weitergeprägt, auch wenn das Shalomfest irgendwann vielleicht nicht mehr nötig war oder weil es es nicht mehr gab. Aber die Idee vom Frieden und Friedenleben, die lebt in dir. Auch gestern am Telefon hast du mir ja gesagt, das ist alles in Ordnung zwischen uns. Ich habe dich ja nicht mal gefragt, du hast mir das einfach gesagt. Hinterher war ich ganz froh, dass du es so gesagt hast, habe mich befreit jetzt auch hier für diese Predigt. Das ist dir wichtig, es ist gut, dass es gut ist. Auch das kommt natürlich von Jesus. Der lehrt uns ja in der Bergpredigt, im Vaterunser, sagt er ja, wir sollen so beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Christ werden kann niemand, der nicht bekennt, dass er sündhaft ist, dass er schuldig ist, dass er ein Mensch ist, dass er fehlerhaft ist. Das geht gar nicht. Und Christ bleiben kann niemand, der nicht bereit ist, anderen auch ihre Schuld abzunehmen, ihre Schuld ihnen zu vergeben. Und ich finde es bemerkenswert, diese Haltung, ich bin auch fehlerhaft, die hast du, die lebst du und die hat auch unsere Gemeinschaft hier geprägt. Mich würde mal interessieren, bei wem hat sich Thomas im Laufe der Jahre alles entschuldigt? Gell? Bitte streckt mal die Hand. Ja, die Hände gehen nach oben. Könnte man jetzt natürlich sagen, oh, das ist ja ein krasser Sünder. Man könnte aber auch sagen, was für eine Größe. Die Thomas hatte sich bei jedem Einzelnen, der jetzt da die Hand gestreckt hat, auch sich zu entschuldigen, hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Ich finde, das ist wirklich Qualität, die man bei Leitern selten findet. Vielen Dank, dass du die Größe gehabt hast, immer wieder auch. Und ich habe es ja selber erlebt, wo ich dachte, oh, das setzt mich jetzt auch unter Zugzwang, das gab es ja dann auch, weil ich dachte, oh, da habe ich das Gleiche verbrochen, aber eigentlich, Thomas zieht es durch, gell? Entschuldigt sich, wirklich stark. Und es geht ja, und das ist ja wichtig, gell? Bei dem ganzen Thema Schuld und Sünde und Vergebung, da denkt man, warum reiten da eigentlich die Kirchen immer auf diesem Thema rum? Es geht ja am Ende nicht um Schuld, Sünde und Vergebung, es geht immer um den Frieden. Es geht darum, dass Frieden herrscht. Und dann natürlich auch deine Bereitschaft zu vergeben, hier uns zu vergeben, und deine Bereitschaft auch dem Mann zu vergeben, der die Michi totgefahren hat, sich dem überhaupt zu stellen. Das ist natürlich für uns alle ein großes Vorbild, gell? Da brauchst du gar nichts predigen. Allein das zu leben, prägt unsere Gemeinschaft hier und hat eine enorme Wirkung. Vielen Dank dafür auch, für die Größe, die du da gezeigt hast. Du warst auch immer auf der Suche nach Werkzeugen des Friedens. Und jetzt mache ich irgendwie einen ganz unsensiblen Sprung, wie ich halt bin. Gell? Ich habe im Nachdenken gefunden, ja, es gibt tatsächlich, du hattest ein Shalom-Hilti. Tatsächlich. Also die Superwaffe, das Superwerkzeug des Friedens. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, da ist schon was dran. Also ich meine dein Shalom-Hilti, das Gerät für den Frieden von Thomas, der uns hier nachhaltig geprägt hat, hast du mitgebracht von deiner BTS-Ausbildung, biblisch-therapeutische Seelsorge-Ausbildung. Und dann kamst du mit diesem Persönlichkeitstest zurück, mit diesem PST-Test oder wie der heißt. Und als Menschen, die mit Thomas unterwegs waren, waren wir alle gesegnet mit diesem Fadenkreuz und haben die Welt neu im Fadenkreuz entdeckt. Die Idee dahinter ist ja eine zutiefst biblische Idee. Die Idee ist, wir Menschen sind unterschiedlich. Gott hat uns Menschen unterschiedlich gemacht und wir leben in Vielfalt miteinander und wir brauchen einander in unserer Vielfalt. Es gibt sachliche Menschen, die sind eher orientieren sich an Dingen und es gibt warmherzige Menschen, die orientieren sich an Personen. Also der Sachliche sieht ein Cabrio und sagt, wow. Und der Warmherzige sieht die Fahrerin und sagt, wow. Das wäre vielleicht der Unterschied. Unkonventionell, eher Angst vor Stillstand, korrekt, eher Angst vor Veränderung. Und jeder von uns kann sich da einordnen, wo Thomas sitzt, wissen wir. Hat er viele Jahre auch immer wieder auch gesagt. Also es geht gar nicht so sehr jetzt hier die Menschen zu psychologisieren, das war gar nicht das Thema, aber das als Werkzeug zu begreifen, dass wir miteinander klarkommen, dass wir miteinander in Frieden leben, das hat uns wirklich stark geprägt. Und ich habe erlebt, sage ich mal vor 20 Jahren oder so, da war der Bereich sachlich korrekt, da habe ich die schon sagen hören, die sind wichtig, aber ich habe was anders gespürt. Gell? Heute, in den letzten Jahren, habe ich dich sagen hören und ich habe es gespürt, ich bin Gott so dankbar, dass es Menschen gibt, die so anders sind wie ich, die sachlich sind, die korrekt sind. Ich bin so dankbar für diese Menschen. Und er hat es wirklich so gemeint. Da war eine enorme Entwicklung. Und diese Idee, glaube ich, die hat uns geprägt. Die Idee, dass Gott Menschen unterschiedlich gemacht hat und dass es nicht darum geht, sich jetzt hier irgendwie einer ist besser wie die anderen, sondern wir brauchen einander, um in Frieden zu leben. Und das trägt Früchte. Und das könnte man dann auch durchdeklinieren durch sämtliche Krisen, behaupte ich. Durch die Corona-Krise, durch die Rechtsruck-Krise, Israel-Krieg, was auch immer. Die Idee, dass es nicht darum geht, dass wir alle gleich sind, sondern dass wir in unserer Unterschiedlichkeit, so wie es in der Bibel steht, wie es Paulus lehrt im Bild vom Leib zum Beispiel, miteinander leben, einander lieben und einander ertragen. Das ist ein Riesengeschenk. Und da passiert nämlich was, dass wir Licht und Salz sind, dass wir in unsere Gesellschaft hineinwirken, die genau das nicht tut und die genau das nicht lebt. Und das habe ich auch wahrgenommen, Thomas, dass du in den zunehmend auch in die Welt hinaus blickst, mit diesen Themen und sagst, wir haben was zu sagen, wir haben was zu sagen. Du hast jetzt ja 2 Jahre mit diesem Generation lebensunfähig rumgemacht und so, ich dachte, ja, ist schon wichtig. Aber dann war ich beim Friseur, meine Lieblingsfriseurin hatte keine Zeit oder was auch immer, die war halt irgendwie nur beschäftigt und ich sitze da so, und als Pastor geht man ja immer so, was ist, Dienstagmorgens zum Friseur, da sitzen nur alte Frauen, ich sag's, wie es ist. Und dann sagt da die Friseurmeisterin und dann die unterrichtet noch an einer Schule und dann legt die los, also diese jungen Friseurinnen heute, also die Generation, sie hat so keinen Bock mehr da zu unterrichten, das ist so furchtbar und alle natürlich, die Alten da rumsaßen, ja, ja, ja. Und das war für mich sehr erhellend, weil ich sagte, ja, Thomas hat recht, da liegt ein Missstand in unserer Gesellschaft vor, da ist ein Riesenkonflikt. Und keiner hat Antworten, außer blöd reden über die alte Generation oder die junge Generation. Das ist keine Lösung. Und da habe ich erlebt, dass du zunehmend darauf geachtet hast, wie können wir das besser machen? Wie können hier wir einen Unterschied machen? Wie kann hier Frieden herrschen? Wie können wir wirklich in Frieden miteinander leben? Kam denn die Generation One raus, die ja auch eine Anwendung ist von diesem Bibelwort, das Jesus uns mitgibt. Matthäus 5 habe ich hier nochmal. Ihr seid die Stadt. Oder wie eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, und dann die ganz große Prägung, die du uns gegeben hast. Und jetzt muss ich zur Landung ansetzen, wir haben ja noch viel vor mit dir. Ehrlich hinschauen, gell? Bodenständig und vom Himmel inspiriert. Wenn man mich fragen würde, okay, was ist die ganz große Besonderheit von Thomas? Dann würde ich sagen, er ist einer der Menschen, der hochgradig idealistisch ist, anders kann man es nicht sagen, hochgradig idealistisch und gleichzeitig radikal ehrlich. Und das finde ich extrem selten. Ich neige auch zum Idealismus, nicht ganz so stark, aber Idealisten sind oft gefährliche Leute, weil die ignorieren die Wirklichkeit. Gell? Die ziehen ihr Programm durch, die ziehen ihr Thema durch, egal ob das irgendwie mit der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Es gibt die anderen, das sind enttäuschte Idealisten, die hatten Ideale, merken, das funktioniert nicht und krauten dann halt irgendwie durchs Leben, verbittert und traurig, sehen schon die Wirklichkeit. Was dir gelungen ist und was du uns hier wirklich gut geprägt hast, ist das Ideal hochzuhalten, das Ideal davon, dass Gemeinde wirklich einen Unterschied macht, dass man hier den Himmel erleben und schmecken kann und trotzdem radikal ehrlich hinzuschauen, gell? Ganz bodenständig. Waren auch ein paar blöde Fragen an mich dabei. Daniel, meinst du, das bringt wirklich was? Ist das wirklich so toll, wie du das denkst? Oder redest du dir nur schön? Sage ich natürlich nicht, ich rede es mir schön. Ich sage, das ist ganz toll. Und hinterher denke ich, aber ich rede es mir auch ein bisschen schön. Gell, ist ja klar. Das ist dir wirklich gut gelungen, Thomas, in dieser Spannung zu bleiben. Das ist eine seltene Spannung. Aber vielleicht ist das genau das Geheimnis von einem Ideal, dass man ehrlich hinschaut und immer wieder den Mut hat, hinzublicken, zu zählen und zu überlegen, dient es wirklich dem oder reden wir uns da schön, verkriechen wir uns einfach in eine nette Blase und haben es halt schön miteinander, leben wir aber eigentlich in einer Lüge, in einer Illusion. Ich finde das dir extrem gut gelungen. Beten für Kranke, jedes Mal aufs Neue, mit vollem Mut, sich voll reinwerfen und wenn es nicht klappt und wenn jemand stirbt, dann auch hinschauen. Warum hat es nicht geklappt? Wir wissen es nicht. Trauern, klagen und wieder weiter. Beides. Und ich wünsche mir sehr, dass es uns gelingt, in dieser Spannung auch weiter zu arbeiten und würde natürlich auch hoffen, dass du weiter in diese Richtung uns prägst und begleitest. Ja, wir sind eingestiegen, dass es in Erneutreuth ein kleines Löchle gibt im Himmel. Einmal gab bisher in der Geschichte. Einmal, das ist die Zukunft, das ist der Ausblick, gibt es ein ganz großes Loch im Himmel. Und es bleibt dann. Wir erleben manchmal schon solche Momente, wo der Himmel hier spürbar wird und dann, wenn das ganz große Loch im Himmel aufgeht, das ist die Zukunftskraft, dann erleben wir das vollkommen, was wir jetzt manchmal ahnen und wohin du uns gut geprägt hast, Thomas. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei uns wohnen. Und wir werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei uns sein, unser Gott. Und er wird uns abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr. Denn das Erste ist vergangen. Das ist die Zukunft. Das erwartet uns. Bis dahin wird es vielleicht das ein oder andere Mal holprig, müssen wir vielleicht das ein oder andere Mal ehrlich hinschauen. Aber wir können jetzt schon immer wieder diese Zukunftskosten. Vielen Dank, Thomas, für deine Prägung, für deinen Einsatz und für diese gute Planung der Vorzeigestadt Lindenwiese.